Birgit packt aus, Backlist-Perlen und Verkaufsargumente für ihre Kinderbuchabteilung. Der Podcast des Gerstenberg Verlags.
Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Und in meinem Karton für heute stecken großartige Geschichten von großartigen Mädchen oder Frauen. Es geht um starke Mädchen, die in diesem Karton diesmal ein bisschen versammelt sind. Und da möchte ich eigentlich anfangen, wenn man an starke Mädchen denkt, starke Frauen, dann fällt mir sofort die Pippi Langstrumpf ein. Pippi Langstrumpf, die so völlig anders lebt als alle anderen Kinder, völlig alleine lebt, stark ist wie irgendwas, ja, so ganz unorthodox lebt, so ganz unangepasst lebt, wie es ja 1945, als das Buch veröffentlicht wurde, auch nicht wirklich üblich war in dieser männerbesetzten Welt. Astrid Lindgren ist da etwas gelungen, das ist unsterblich, würde ich denken, denn mit fast 80 Jahren ist Pippi Langstrumpf noch immer genauso aktuell wie 1945. Also vielen Dank, Astrid Lindgren, für diese großartige Geschichte, die mir den Einlass in diese starken Mädchen auch so einfach macht. Ich ziehe jetzt einen ganz großen Bogen in diese heutige Zeit und da ist mir als nächstes Mädchen, jetzt junge Frau, aufgefallen, die Greta Thunberg. Greta Thunberg ist ja wirklich jemand, die sich getraut hat, einfach die Schule zu schwänzen, sich hinzusetzen und mit ihrem Schulstreik Fridays for Future ins Leben zu rufen, die eine Bewegung, die inzwischen weltweit ist. Und an dieser Greta Thunberg, das ist ein tolles Buch bei Fischer erschienen, sind ihre Reden, ihre sämtlichen Reden, die sie gesprochen hat, erweitert auch mit der Rede vor der UNO. Und ehrlich gesagt, wenn man diese Rede liest, dann muss man mit ihr weinen, weil die Welt einfach noch nicht wach genug gerüttelt ist, um etwas zu verändern. Das Große an der Greta ist, dass sie einen Preis, den sie bekommen hat, bekommen sollte, abgelehnt hat. Da war sie gar nicht persönlich anwesend, weil sie in Amerika unterwegs war. Das war der Umweltpreis des Nordischen Rats am 29. Oktober 2019. Und sie hat eine Stellungnahme geschickt, in der sie schreibt, wir brauchen keine Preise, wir brauchen, dass ihr euch erhebt und endlich was tut, damit sich dieses Klima auch für mich und diese Welt auch für mich noch lohnt, wenn ich Kinder habe oder wenn ich Großmutter bin. Obwohl für uns die Kälte vorbei ist, begeben wir uns mit dem nächsten Buch von Ute Krause, Nora und der große Bär, noch einmal in die Kälte, in einen verschneiten Wald. Und ein kleines Mädchen, die mit Jägern zusammenlebt und diese Jäger bereiten sich immer darauf vor, gut zu sein als Jäger, weil sie einen riesengroßen Bären jagen wollen. Diesen großen Bären hat noch nie jemand gesehen. Das ist ein absolutes Fabelwesen. Und Nora ist fest entschlossen, dass sie es schaffen wird, diesen Bären zu fangen. Sie übt den ganzen Sommer und sie wird es schaffen, eine gute Schützin zu sein. Sie wird mitdürfen, obwohl sie noch eigentlich zu klein ist, aber weil sie so darauf erpicht ist, dass sie diesen Bären finden wird, darf sie mit. Und Nora wird sich auf den Weg machen, den Bären allein zu suchen. Das ist ja immer so, Kinder sind immer diejenigen, die etwas durchbrechen, was als Normierung schon da ist, weil sie sich etwas trauen, was Erwachsene so gar nicht mehr im Kopf haben. Nora geht los und wird sich fürchterlich verirren und ist plötzlich ganz allein in diesem Wald, der wunderbar gezeichnet ist von der Ute Krause, weil wir die Kinderperspektive einnehmen und diese wahnsinnsgroßen alten Baumstämme sehen und man ist wirklich verloren innerhalb dieser großen Baumstämme, weil man plötzlich merkt, wie klein man eigentlich ist, wenn man in so einem wunderbaren Wald ist. Sie wird sich verirren so und wie kommt man jetzt zurück zum Lager? Die anderen, die sind auch auf der Suche nach ihr, aber finden sie nicht. Und plötzlich sieht sie einen Schatten und dieser Schatten ist der große, alte, weise Bär. Sie wird ihn nicht jagen. Sie wird ehrfurchtsvoll in einem gewissen Abstand bei ihm stehen. Er wird sie auch nicht dichter an sich ranlassen, aber er wird es schaffen, sie nach Hause zu führen. Und dann ist völlig klar für Nora, sie hat ihn gesehen und sie würde niemals diesen Bären jagen. Eine wunderbare Geschichte, die nochmal klar macht, wie stark Kleine sein können und wie Kleine es schaffen können, etwas in den Köpfen zu verändern oder sich einfach auf den Weg zu machen. Ebenfalls im Karton einer der Frauen, die mich auch mein ganzes Leben lang schon beeindruckt haben. Maria Sibylla Merian, die Reise ins verborgene Reich der Schmetterlinge. Eine Frau, die zu Zeiten, ein Kind, die zu Zeiten eigentlich in die Küche und ans Stickrad gehört hätte, durfte in einer Malerwerkstatt groß werden, nämlich im Haus Merian. Ihr Stiefvater, den sie hatte, weil ihr Vater früh gestorben war, hat ihr Talent entdeckt und hat sie dann gefördert. Und dann eben diese mutige Frau, die es geschafft hat, gegen alle Widerstände und gegen ein völlig anderes Leben ihrer Begeisterung und ihrer Faszination nachzugehen. Unterstützt wird die Geschichte von Maya Nielsen durch die Illustration von Sophie Schmidt. Und diese Zeichnungen unterstützen diesen Text. Außerdem gibt es wunderbare, sehr authentische Zeichnungen natürlich von Schmetterlingen und dem Bewuchs dort in diesem Wald oder in diesem Dschungel. Und jetzt habe ich das ganz große Vergnügen, und es freut mich wirklich sehr, dass ich euch und Ihnen Maya hier präsentieren kann in unserem Podcast. Hallo Maya, schön dich zu hören.
Hallo Birgit.
Du bist ja dafür bekannt, dass du schon so wahnsinnig viele Bücher geschrieben hast über wahnsinnig viele interessante Persönlichkeiten, historisch und auch zeitgenössisch. Und jetzt haben wir hier im Gerstenberg Verlag, ich in meiner Schatzkiste, die gepackt wurde, da haben wir die Maria Sibylla Merian. Und die passt so zu der Thematik starke Mädchen. Und meine Frage an dich wäre jetzt, wie bist du auf Sibylla Merian gekommen?
Sibylla Merian war eigentlich eine Idee von Daniela Filthaut. Die hat gesagt, ja, die Maya kann das schreiben. Und ich wusste ehrlich gesagt, ja, eigentlich nicht so viel, wusste eigentlich nur, sie ist eine großartige Malerin und gleichzeitig eine Wissenschaftlerin. Das macht ja schon neugierig, ja, wie jemand diese beiden Talente in sich vereinen kann. Ja, und ich war dann aber gleich total on fire, kann man sagen, als sie klar gemacht hat, was für eine Persönlichkeit das ist. Die Recherche, das ist ja immer eine Sache, die dich sehr interessiert, die beginnt bei mir eigentlich immer damit, dass ich jemanden suche, der so etwas Ähnliches gemacht hat, ja. Ich kann am besten lernen, ich glaube, das geht auch wahrscheinlich vielen Kindern oder wahrscheinlich den meisten Menschen so, wenn ein Mensch einem das erklärt und den Funke überspringen lässt. Und da habe ich so einen Schmetterlingsforscher getroffen, der hier ganz in der Nähe wohnt, der immer so eigentlich sich auf Nachtfalter spezialisiert hat. Und das Erste, was mir an dem auffiel, an Dr. Matthias Henker heißt er, waren seine, irgendwie, der hatte so glückliche Augen, ja, als ob der in seiner Welt, in seinem Leben schon viel, viel Schönes gesehen hat, ja. Dann hat er mich so, begeistert im Grunde für sein Fach. Und das war dann für mich der Einstieg, dass ich die Sibylla Merian gut verstehen konnte.
Toll, das ist schon wichtig, wie du sagst. Ne? Man braucht das, dass der Funke überspringt. Und da will ich gleich mal anknüpfen, das ist das Tolle. Und dann kommen wir wieder zu Sibylla. Das Tolle ist, dass wenn du kommst, wenn man dich in die Buchhandlung einlädt oder wohin auch immer, dass dieser Funke sofort überspringt. Es ist völlig egal, ob das Thema für dich persönlich interessant ist oder nicht. Wenn du es erzählst, wenn du es performst, dann ist es einfach großartig. Und man geht nach Hause und ist beseelt, beglückt und hat da auch noch Freude dabei. Das ist ja immer noch mal ein großer Aspekt.
Birgit, an dieser Stelle müsstest du eigentlich zugeben, dass als ich das erste Mal in deine Buchhandlung kam, dass gleichzeitig die Polizei und die Feuerwehr antrat, oder?
War das nicht so? Ja.
War der deswegen, aber sowas von da.
Weil mein Mann schon mal das Stockbraten vorbereitet hat und dann hat sich ein Nachbar beschwert, dass es da raucht. Aber die haben sich dann beruhigt und sind wieder weg. Und da habe ich diesen Satz im Kopf und das hast du mir auch so klar gemacht. Es muss was passieren, damit man sich's merkt. Es muss irgendwas passieren, was auffällig ist. Ja. Also wir hatten schon viel Spaß mit deinen Lesungen und ich kann nur Mut dazu machen, holt euch Maya Nielsen in die Buchhandlungen, in die Bibliotheken. Es ist eine Bereicherung, ein Spaß dabei noch, was ja nicht immer selbstverständlich ist.
Ja, also ich finde, Literatur muss leben. Ja, also irgendwie, wenn das nur zwischen den Buchdeckeln bleibt, wir haben mit Literatur eine ganz große Chance, uns auszutauschen, uns zu verbinden. Und obwohl ich das ja jetzt schon ein paar Jahre mache, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache es total gerne immer noch, ja, dass ich zu den Kindern fahre und mir ist das auch egal, ob da 300 oder 300 Kinder sitzen, ja, also ich mache das einfach, ich vermittle einfach gerne Geschichten, ich erzähle super gerne Geschichten.
Und damit kommen wir wieder zur Sibylla. Und das Erstaunliche ist natürlich, sie hat sich ja scheiden lassen und dann ist sie nach Surinam mit ihrer jüngsten Tochter. In einer Zeit, 1699, hat sie sich eingeschifft. Das muss man sich mal klar machen. Ich würde mich das heute wahrscheinlich noch nicht mal trauen, auf so ein Schiff, ohne zu wissen, wo ich ankomme.
Birgit, du würdest das auch machen, ja. Aber tatsächlich war die Sibylla Merian natürlich schon 52 Jahre. Man kann sagen, eine alte Frau nach der Betrachtungsweise der Menschen ihrer Zeit. Und ich meine, meine, sie hatte keinen Reichtum im Hintergrund, wie du schon gesagt hast. Mhm. Sie war geschieden. Sie hatte die Scheidung erwirkt, ja, gegen den Willen ihres Mannes. Sie wollte einfach nicht mehr mit ihm leben. Und hat dann eben das Geld, das sie verdient hat, das hat sie dadurch verdient, dass sie zum Beispiel ihre Schmetterlingssammlung, die sie über 30 Jahre gesammelt hat, veräußert hat. Das war ein Teil des Geldes für die Reise. Sie hat ihre Zeichnungen verkauft, ihre Bücher verkauft. Sie hat für andere Maler hat sie Farbe hergestellt oder Firnis und hat einen Weg für sich gefunden, eben ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen, die Schmetterlinge des Regenwaldes zu sehen.
Ja, aber als Frau in der Weise schon selbstständig zu sein, Geld zu verdienen, mein eigenes Geld zu verdienen und mit diesem Geld auf so eine Reise zu gehen, das ist ja schon mal sensationell. Und außerdem muss ich auch noch dazu anmerken, sie ist ja keine Wissenschaftlerin. Sie hat ja nie studiert, gelernt oder irgendwas. Sie ist ja wirklich eine Autodidaktin, was dieses Wissen ansammeln bedeutet.
Ganz genau. Sie hat sich das alles selber beigebracht. Jetzt ist es auch so, sie hatte natürlich einfachste Mittel, teilweise unter mörderischen Bedingungen, also mörderisches Klima zum Beispiel in Suriname. Und natürlich haben sich auch hier und da vielleicht ein paar Irrtümer eingeschlichen. Und ja, die Männer, die halt den Wissenschaftsbetrieb dann dominiert haben, die haben sie dann aufgrund dieser Fehler nicht so richtig hochkommen lassen. Ja? Das wird, glaube ich, gerne genommen. Aber ich glaube, heute steht außer Frage, was für einen großen Beitrag sie geleistet hat.
Und das in einer Männerdominanten und regierenden Welt. Das muss man ja auch noch mal dazu sagen. Das ist heute noch nicht viel anders geworden, aber sie hat sich das alles getraut gegen sämtliche Widerstände und das finde ich unglaublich, wenn man getrieben ist, ja, und sie wollte mehr wissen.
Ja, ganz genau. Und das macht es eigentlich auch zu einem ermutigenden Buch, ja, absolut, für starke Mädchen, aber auch für erwachsene Frauen. Das geht ja nicht nur eben an Kinder. Also wenn man eine Freundin hat, die zögert, ihre Träume zu verwirklichen, dann kann man sagen, hier, guck, was die Sibylla Merian unter ungleich schwierigeren Bedingungen, als wir sie heute haben, verwirklicht hat. Ja? Das ist wirklich ein Mutmachbuch.
Absolut. Und ich hoffe einfach, dass du noch ganz viele andere schreibst und dass du alle die Bücher, die du schon geschrieben hast, in die Welt bringen kannst. Das wünsche ich dir so von ganzem Herzen. Und wir beide werden uns immer mal wieder begegnen. Nicht mehr in meiner Buchhandlung und nicht mehr, dass du etwas vorträgst, aber wir werden einfach Spaß miteinander am Leben haben. Und das finde ich wunderbar.
Das finde ich auch schön, Birgit. Wirklich wahr.
Alles Liebe dir. Ciao, ja. Ciao. Das nächste Buch ist eine harte Geschichte, aber ich denke, es ist ein ganz wichtiges Buch, um einfach mehr zu wissen über die Flüchtlinge, die zu uns kommen und die auch schon als junge, Jugendliche sich auf den Weg machen müssen, weil sie in ihrem Land nicht mehr leben können. Über die Berge und über das Meer. Wir lernen ein Mädchen, Soraya, kennen, die in Afghanistan in einem Dorf lebt. Sie hat ein relativ unkonventionelles Leben. Sie ist nämlich die siebte Tochter. Und wenn du eine siebte Tochter gebierst, dann darf sie als Junge leben, damit die Schande nicht so groß ist. Natürlich nur eine Weile. Soraya heißt sie eigentlich, wird dann Samir genannt und darf mit den Jungs, zwischen den Jungs groß werden. Aber wir wissen, in Afghanistan reagieren inzwischen die Taliban und die Taliban kommen auch in dieses Dorf, sehen sie und wissen, dass es ein Mädchen ist und sagen, pass mal auf, wir werden dein Haus und das Elternhaus sehr gut bewachen und wir werden das sehr gut im Auge haben. Du wirst das Haus nicht mehr verlassen und du wirst ab sofort als Frau leben und nicht mehr draußen sein. Sie fügt sich, sie wird 14 Tage aushalten, in diesem Haus zu leben. Und sie merkt die ganze Zeit, das ist nicht das, was sie will. Und sie wird dann mit dem Einverständnis ihres Vaters das Dorf verlassen. Parallel dazu wird die Geschichte erzählt von Tarek. Tarek ist der Sohn einer Nomadenfamilie, die durch die Berge ziehen mit ihren Schafen und Ziegen. Dieser Tarek wird gesehen von den Taliban, weil er ein unglaublich guter Fährtenleser ist. Und das wollen sie sich zunutze machen, indem sie ihn als Fährtenleser zu sich in die Armee, wenn man so will, holen wollen. Das ist auch nicht Tareks Weg. Und auch hier muss es eine Lösung geben und die gibt es in der Form, dass es einen Verwandten in Deutschland gibt. Und Tareks Vater sagt, du musst nach Deutschland kommen. Und das bedeutet für Tarek, ein kleines Bündel zu schnüren und er wird sich ebenfalls auf die Reise machen. Dazu muss ich noch sagen, dass Tarek und Soraya sich kennen. Tarek ist jedes Jahr im Frühjahr über die Berge einmal durch dieses Dorf gezogen. Sie müssen ja auch irgendwo ihre Tiere verkaufen und Vorräte einkaufen. Beide werden unabhängig voneinander sich auf diese Reise machen, in dieses Ungewisse, in dieses Land, alles verlassen, was ihnen vertraut, was sie gewohnt sind und was ihre Familie ausmacht. Das Buch ist großartig erzählt. Diese ganzen Probleme, die ganzen Schwierigkeiten, diese ja, Überlebensängste, die man haben muss, geht alles gut oder wie geht es weiter? Das schafft der Dirk Reinhardt so authentisch, so dicht und so großartig. Und das ganz Versöhnliche an diesem Buch ist eben, war es für mich, ich hätte es, glaube ich, nicht gut ertragen, wenn das nicht so gewesen wäre, dass die beiden, Tarek und Soraya, am Ende zusammenkommen und dass sie sich finden. Und das finde ich einfach ganz wunderbar. Der Dirk Reinhardt schreibt diese Geschichten im Nachsatz nachzulesen oder konnte diese Geschichte über die Flucht schreiben, weil er sich mit ganz, ganz vielen jungen Menschen unterhalten hat, die auf der Flucht waren, angekommen sind und erzählen, was sie erlebt haben. Schwer zu ertragen. Nicht dieses Buch. Dieses Buch kann man so lesen und ich finde es wichtig zu lesen, weil ich dann einfach mehr weiß über diese Flüchtlinge und ein ganz anderes Verständnis bekomme für diese Menschen, die hier zu uns kommen und unsere Hilfe brauchen. Und ich hoffe, sie bekommen sie. Das war für heute das letzte Buch aus diesem Karton. Er ist wieder leer, das Paket ist ausgepackt. Und ich möchte am Ende nochmal sagen, in dieser männerdominierenden Welt kann es uns Frauen und Mädchen nur gelingen, wenn wir ganz fest zusammenstehen und ganz fest zusammenhalten. Und das wünsche ich uns von ganzem, ganzem Herzen. Vielleicht darf ich es auch noch erleben, dass es einfach nochmal einen anderen Blick auf uns Mädchen und Frauen gibt.